Ja, welch eine Liebe haben wir heute Morgen schon erfahren. Da springt jemand ein in die Musik, textet noch um, damit ist eigentlich alles gesagt. Amen. Ich kann gehen. Das ist perfektes Beispiel. Ja, ich habe trotzdem noch was anderes zu sagen. Wer von euch hat Gott schon mal um etwas gebeten? Perfekt. Und wenn ihr das tut, habt ihr eure Erfahrung gesammelt, nämlich Gott antwortet. Aber nicht unbedingt so, wie du dir das vorgestellt hast. Dahin nickt jemand. Genau. Ja, im Dezember 2020 habe ich Gott auch um etwas gebeten. Ich habe ihn gebeten, mich darin zu unterstützen, loslassen zu können von den mir liebgewordenen, ganz irdischen Gegebenheiten, die ja sehr verlockend sein können. Er hat mich beim Wort genommen und ich bin danach in die euch bekannte Krise geraten, die aber meinen Wunsch extrem unterstützt und nach vorne gebracht hat, das kann ich euch sagen. Schwierige Zeiten formen den Charakter. Und wenn es einem so richtig schlecht geht und man über den Tod nachzudenken hat, werden einfach noch einmal ganz andere Gedankengänge aktiviert. Was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Wo lohnt es sich zu investieren? Der Alltag hat so unglaublich viele Ablenkungen und Herausforderungen zu bieten, dass ich häufig dazu verleitet werde, mir Gedanken über weit im Voraus liegende Projekte zu machen, die ja zum Teil völlig, völlig unwichtig sind. Übrigens machen Kinder das auch, ganz kleine Kinder schon. Markus und ich hatten jetzt neulich mal die Gelegenheit, Kinder beim Scooter, Scooter, die so feststehen, aber wenn man da einen Euro reinwirft oder 50 Cent, die sich dann so bewegen. Kennt ihr das? Und da sitzen die ja total gerne drauf. Aber in dem Moment, wo sie da drauf sitzen, gucken sie schon nach dem Nächsten, wo sie als Nächstes hinwollen. Also die genießen gar nicht das, worauf sie gerade sitzen, sondern sind schon auf das Nächste fixiert. Und ich glaube, so geht's uns Erwachsenen auch manchmal, dass wir eigentlich das, was gerade ist, gar nicht richtig genießen. Während meiner Krankheitsphase haben Markus und ich besonders gelernt, immer auf die Besonderheiten des jeweiligen Tages zu achten. Und das reicht völlig aus, so steht's in der Bibel. Gott hat uns eigentlich immer nur für die 24 Stunden gemacht und nicht für die nächste Woche, den nächsten Monat, das nächste Jahr schon, sondern jeder Tag hat seine eigene Plage. Es gibt Lebenssituationen, da kommen wir dazu, nach dem Eigentlichen, nach dem Lohnenden zu fragen, also das, was eigentlich bleibt. Und mir, uns ist klar geworden, das Zentrale im Leben ist Beziehung. Beziehung nach oben, aber auch Beziehung nach rechts, nach links. Und in der Beziehung, da lernt man eins, nämlich Liebe. Und es gibt Begegnungen, die bringen einem die Liebe so unglaublich nah. Das sind echte Geschenke. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und in meinem Herzen lebt eine Erfahrung, die mit Beziehung zu tun hat und für die ich extrem dankbar bin. Und die betrifft euch. Ich habe uns als Gemeinde als eine wirklich fürsorgliche, im Gebet ist es eben auch schon angeklungen, als eine ganz liebende Gemeinde erfahren. In den letzten 2 Jahren habt ihr mir und meinem Mann so viel Liebe entgegengebracht, wie ich es mir nie hätte erträumen können. Ihr habt eurer jeweiligen Liebessprache Ausdruck verliehen, indem ihr mich über diese lange Zeit begleitet habt. Im Gebet, mit gemeinsamen Spaziergängen, mit Blumen, Büchern, Gesprächen, Besuchen, Briefen, Obst, selbstgebackenem Brot, Bibelversen, WhatsApp-Nachrichten, sogar gefastet habt ihr für mich. Ihr habt so viel Empathie und Einfühlungsvermögen, Fürsorge und Mitgefühl gezeigt, dass wir nur staunen konnten. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal für diese intensive Begleitung, die mir unglaublich gut getan und mir geholfen hat. Ihr seid für mich vor Gott eingetreten. Ihr habt eure und unsere, er hat unsere und eure Gebete erhört, sodass ich heute wieder hier stehen darf. Ein Wunder und ein riesiges Geschenk für mich. Ja, Gott hat mir damit zum zweiten Mal in meinem Leben schon seine überschwängliche Liebe gezeigt und meinen Wunsch erfüllt, noch leben zu dürfen. Und diese Liebe dürfen und durften neben mir auch viele andere in dieser Gemeinde erfahren. Welch ein Kapital für uns, welch ein Fundament für uns als Gemeinde, so viel Liebe füreinander und untereinander unter uns zu wissen. Liebe ist in allen Sprachen bekannt und auch umstritten. Aber alle sind sich einig, dass Liebe unter uns allen in unserem Leben eine sehr zentrale Rolle spielt. Tausende von Büchern, Liedern, Filmen hat sie zum Erfolg verholfen. Und euch geht bestimmt das ein oder andere Buch, Titel, Lied oder wie wir es eben ja auch schon so schön gesungen haben, Filme durch den Kopf, bessere oder auch schlechtere. Philosophen und sogar Theologen haben der Liebe höchste Priorität eingeräumt und Jesus wollte, dass sie zum Erkennungszeichen seiner Anhänger wird. Psychologen haben übrigens herausgefunden, dass der Wunsch nach Liebe und Zuwendung zu den Grundbedürfnissen eines Menschen gehört. Für die Liebe sind wir doch bereit, höchste Berge, tiefste Meere zu überwinden, wandern durch Wüsten und erdulden Leid. Ohne Liebe werden Wüstenzeiten unerträglich und die Last des Lebens eigentlich richtig schwer. Paulus hat die Liebe gepriesen. Er hat darauf hingewiesen, dass alle menschlichen Errungenschaften wertlos werden oder wertlos sind, wenn der Grund unseres Lebens nicht die Liebe ist. Er hatte die Erkenntnis, dass am Ende unseres Lebens drei Dinge übrig bleiben: Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber das Größte, das ist die Liebe. Jeder von euch hat auch seine Vorstellung, was Liebe ist und wie sich Liebe zeigt. Das Wort Liebe hat seinen festen Platz bei uns, aber die Definition fällt doch sehr, sehr unterschiedlich aus. Wir benutzen das Wort extrem verschieden. Ich sage zum Beispiel, ich liebe Obst, ich liebe natürlich auch meinen Mann. Vielleicht ist die Reihenfolge falsch gerade. Wir lieben Hobbys. Wir lieben Gegenstände, mein Mann liebt sein Auto, ich liebe unsere Gemeinde, er auch. Die Natur lieben wir beide, sowie unsere Freunde. Wir alle lieben Tiere, Speisen, Natur, Menschen. Wenn Eltern ihre Kinder lieben und alle Wünsche erfüllen, bezeichnet das der Fachmann als unverantwortliche Erziehung. Es sind also auch Verhaltensweisen, die Liebe ausdrücken sollen, wie zum Beispiel, ach, das habe ich dir zuliebe getan. Mein Mann zündet morgens immer die Kerzen an und ich liebe das, wenn am Frühstückstisch die Kerzen an sind. Das macht er mir zuliebe. Wir alle haben das Bedürfnis nach Liebe und das Interesse, den Tank in uns immer schön gefüllt zu halten. Wir wissen, welche Macht eine leidenschaftliche Liebe zwischen zwei frisch Verliebten haben kann oder wie eng sie zwischen Eltern und Kindern besteht. Und man, sie hört es gerade, die Mutter hat ihr Kind auf den Arm genommen und schon ist es still. Aber auch eine leidenschaftlich-geistliche Beziehung kann solche Auswirkungen haben. Gott hat uns in Beziehung, für Beziehung und durch Beziehung geschaffen. Wir erfahren sie, leben sie und verschenken sie die Liebe. Wir sind Beziehungswesen Ohne sie können wir einfach nicht leben und uns entfalten. Und Isolation macht auf Dauer krank. Liebe erfahren wir, weil Gott Liebe ist. Und weil Gott die Liebe ist, sind wir geschaffen für die Beziehung und die Begegnung mit ihm. Heute geht es, wie ihr schon gehört habt, um das Hohelied der Liebe, das von Paulus als Brief an die Korinther verfasst, in 1. Korinther 13 nachzulesen ist. Paulus stellt hier die Liebe heraus und war doch derjenige, der wenige Jahrzehnte vorher Jesu Anhänger so verfolgte und gnadenlos umgebracht hatte. Die Kraft, die diese Veränderung in seinem Leben bewirkte, war die Kraft der Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Paulus hat die Liebe nicht in Gedanken oder Einsamkeit erfahren, sondern in direkter Begegnung. Und das, obwohl er vorher doch von sich und von seiner Wirksamkeit grenzenlos überzeugt war. Wir sehen daran, wie die Macht der Liebe Menschen verändern kann. Wenn etwas unser Herz derart radikal verändern soll, bedarf es jedoch dieser leidenschaftlichen Einsicht und auch der Begegnung. Der Begegnung mit dem Wesentlichen im Leben, nämlich der Liebe in Person, der Begegnung mit Jesus Christus, seiner Wertschätzung, seiner Geduld, seiner Langmütigkeit. Wer das erfahren hat, wird versuchen, alles zu vermeiden, was ihn verletzt. Und das erleben wir sehr, sehr deutlich an der Kehrtwende des Saulus zum Paulus. Sicher gibt es solche Begegnungen mit unserem liebenden Gott auch in unserem Leben, in deinem Leben. Vielleicht nicht so spektakulär wie bei Paulus, der von einer Minute zur anderen ja ein anderer Mensch war. Aber denk doch mal darüber nach. Frag dich, wo waren vielleicht kleine Situationen oder größere Ereignisse in meinem Leben im letzten Jahr, in der vergangenen Woche, die mir gezeigt haben, Gott ist ganz in meiner Nähe. Seine Liebe ist in meiner Nähe und in mir. So wie Angel sich jetzt so schön gefreut hat, als das Kind gerettet wurde, was 5 Tage unter dem Schutt begraben lag und er gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich vor Aufregung überhaupt schlafen kann, weil unser Gott so gut ist. Das fand ich so schön. Liebe ist aber nicht gleich Liebe. Im Griechischen haben wir dafür verschiedene Worte. Einmal Eros, die begehrende und auf das eigene Ich bezogene Liebe, die leidenschaftlich und verlangend ist. Dann die Philia, die freundschaftliche, gefühlsbetonte. Und dann schließlich natürlich die Agape. Die Liebe, die gar nichts für sich will, sondern alles hingibt und alles opfert. Sie ist die Liebe Gottes, die Liebe Jesu. Sie ist keine menschliche Möglichkeit, und als höchste Tugend von uns zu bezeichnen. Sie ist auch nicht als Freundlichkeit oder Hilfsbereitschaft zu verstehen. Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit, das kann man von vielleicht auch Menschen, die von Gott überhaupt nichts wissen will, erfahren. Die also keine Christen sind. Aber die Agape kann nur in Christus und nur durch den Heiligen Geist geschenkt werden und ist der Natur unseres alten Ichs völlig entgegengesetzt. Und um diese Liebe geht es Paulus in seinem Brief. Er schreibt seinen Brief, ist ein Brief und keine Abhandlung, also kein Buch, sondern nur ein Brief. Er schreibt es aus der Situation heraus, als er Jesus begegnet. Er schreibt es nicht aus der Situation heraus, als er Jesus begegnet, sondern viel später an die Gemeinde in Korinth, die es nötig hatte, sich auf das Notwendige und Wesentliche im Leben wieder neu zu konzentrieren. Warum? Tja, Korinth war eine sehr reiche Stadt mit 2 Häfen, die sowohl am Export interessiert war, als auch vom Import profitierte. Eine Stadt, die aber auch mit Korruption, Götzenanbetung und zügelloser Sexualität zu tun hatte. Das ist die Stadt. Die Gemeinde in Korinth bestand aus Judenchristen, Heidenchristen, Menschen aus der Oberschicht, Sklaven. Und ihnen machte ihre Umgebung, das, wo sie gelebt haben, natürlich zu schaffen. Es entstanden viele Fragen, nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch in ihrer Gemeinde. Obwohl sie ja eine glaubende Gemeinde waren, getauft, Abendmahl gefeiert haben und sich zu Gottesdiensten trafen und sehr aktiv waren. Heute würde man sagen, oh, da müssen wir unbedingt hinreisen und müssen mal gucken, was die Gutes machen, dass da so viel Aktivität ist. Aber sie hatten trotzdem Probleme. Wie sollten sie mit der Unmoral und Götzenanbetung umgehen? Es gab Streit, es gab Parteiungen, Stolz, Egoismus, Rangeleien, Rücksichtslosigkeit und Lieblosigkeit. Kennen wir alles überhaupt nicht, ne? Ja, Paulus beantwortet ihre Fragen mit diesem Brief. Er wollte die Spaltung, die entstanden war, beheben. Und deshalb geht er auf die verschiedensten Themen ein, wie zerrüttete Ehen, erläutert die Rolle der Frau, das gemeinsame Mahl, die Gaben und fügt dann in dem Kapitel 13 die unübertroffene Beschreibung der größten Gabe, nämlich der Liebe Gottes ein. Und der Gunther ist so lieb und liest uns diesen Brief von Paulus jetzt vor.
Ich habe das heute Morgen mal geübt und dabei gedacht, das ist ein Hammertext und den muss man viel öfter lesen. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spräche und sogar die Sprache der Engel kennte, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich doch nur ein dröhnender Gong. Nicht mehr als eine lärmende Pauke. Auch wenn ich göttliche Eingebung hätte und alle Geheimnisse Gottes wüsste, und hätte den Glauben der Berge versetzt, aber ich wäre ohne Liebe, dann hätte das alles keinen Wert. Und wenn ich alle meinen Besitz verteilte und nehme den Tod in den Flammen auf mich, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre es alles umsonst. Wer liebt, ist geduldig und gütig. Wer liebt, der ereifert sich nicht. Er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Wer liebt, der verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil und lässt sich nicht zum Zorn erregen. Wer liebt, der trägt keinem etwas nach. Es freut ihn nicht, wenn einer Fehler macht, sondern wenn er das Rechte tut. Wer liebt, der gibt niemals jemanden auf. In allen vertraut er und hofft er für ihn. Alles erträgt er mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Weisung hört einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt. Auch das Wissen um die Geheimnisse Gottes wird einmal ein Ende nehmen. Denn unser Wissen von Gott ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Doch wenn sich die ganze Wahrheit zeigt, dann ist es mit dem Stückwerk vorbei. Anfangs, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Dann aber wurde ich ein Mann und legte die kindliche Vorstellung ab. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel. Dann aber stehen wir Gott gegenüber. Jetzt kennen wir ihn nur unvollkommen. Dann aber werden wir ihn völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe.
Vielen Dank, Gunther. Ein gigantischer Text, echt eine Herausforderung, finde ich. Paulus geht in seinem Brief zunächst auf die vielen Begabungen in dieser Gemeinde ein. Und davon gab es ja eine ganze Menge. Das Sprachengebet, prophetisches Reden, Hilfeleistungen, Heilungsgaben, Glaube, Weisheit und Erkenntnis. Und was ihnen anscheinend fehlt, ist die Liebe. Paulus ist nicht gegen diese Gaben, wie zum Beispiel das Zungenbeten. Ganz im Gegenteil, er hat das häufig angewendet. Und er selbst hat viele weitere Begabungen von Gott bekommen. Aber was er hier moniert, ist die Ausübung dessen zur eigenen Erbauung und Selbstdarstellung in der Gemeinde. Er sagt hier, ein Gong oder eine Schelle können keine eigene Melodie entfalten, wie eine Gitarre oder vielleicht ein Klavier. Es bleibt bei einem einzigen Ton, ist eintönig. Paulus ist nicht gegen die Erbauung durch das Sprachengebet oder das Predigen, aber er ist gegen die Selbstgefälligkeit und Prahlerei, die entstehen, wenn die Liebe fehlt. Und wie schnell kann eine Rangordnung doch auch in der Gabenverteilung untereinander entstehen? Da wird der Dienst der Verkündigung zum Beispiel über das Putzen gestellt. Keiner sieht mich, wenn ich die Toiletten wieder mal reinige. Oder warum formuliert der sein Gebet nicht auch mal laut im Gottesdienst? So können sich innere Haltung und der Überheblichkeit in der Gabenausübung äußern. Wir sind hier aufgefordert. Ich denke, Paulus Brief ist auch für uns heute noch gedacht, keine Vergleiche zu ziehen. Vergleichen macht nämlich total unglücklich. Stattdessen können wir nur sagen, sei du selbst. Erforsche, was Gott dir gegeben hat, damit du dein volles Potenzial entfalten kannst. Guck nicht in Nachbars Garten und bewundere die Pflanzen, die dort blühen. Zufriedenheit entsteht, wenn wir akzeptieren, was Gott uns jedem Einzelnen gegeben hat und wir es so gut wie möglich entfalten und ausbauen, anstatt es zu zerstören. Die drei wichtigsten Gaben, die Paulus schon einmal in 1. Korinther 12 nennt, sind das apostolische Reden, also die Evangelisation, zweitens das prophetische Reden, die Verkündigung, das Predigen und zur Auferbauung und drittens das Lehren, zum Beispiel durch Seminare. Auch diese, sagt er, sind nichts wert, wenn die Liebe fehlt. Es geht nicht um den Vorgang, um das richtige Tun. Wie ein Theologe gesagt hat, was mir super gut gefallen hat und mir im Gedächtnis geblieben ist, wenn dir die Liebe deines Lebens begegnet und dir einen Heiratsantrag macht, sagst du doch auch nicht einfach Danke, ich nehme es zur Kenntnis. Es geht darum, die Liebe zu erwidern, die uns entgegengebracht wird. Gott erwartet keine Tätigkeiten, sondern uns lieben zu lassen und Beziehungen zu pflegen, Zeit für ihn zu haben, uns ihm zuzuwenden. Selbst wenn wir spenden, alles geben oder wie die Menschen, die jetzt in der Türkei sind, die ganzen Hilfsorganisationen und in Syrien sogar ihr Leben einsetzen, um Angehörige, Nachbarn oder völlig fremde Menschen aus den Trümmern des Erdbebens zu retten. Wenn ich mich dieser Tat rühmen oder mich selbst darstellen will, gilt sie nichts, die Liebe. Ja, wie Gunther eben vorgelesen hat, die Charaktereigenschaften der Liebe lässt Paulus uns unmissverständlich wissen. Die Liebe ist geduldig, gütig, eifert nicht für den eigenen Standpunkt, prahlt nicht, spielt sich nicht auf, nimmt sich keine Freiheiten heraus, sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach, nicht schadenfroh, freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Ha, nichts leichter als das, ne? Ja, da kann keiner von uns mithalten. Aber Liebe, wenn wir sie ausüben, lässt dem anderen die Tür offen. Liebe kennt keine hoffnungslosen Fälle. Hier wird ein Ideal beschrieben und wir nehmen es für uns natürlich auch sehr gerne in Anspruch. Für andere es so zu sehen, fällt manchmal schwer. Das Subjekt ist hier in Paulus' Aufzählung gar nicht genannt. Der Maßstab sind nicht wir, sondern Gott. Jesus hat sie gelebt, diese Agape. Er hat sich kreuzigen lassen, aus Liebe für uns, aus Liebe für uns Menschen. Er ist der Einzige, der vollkommen geliebt hat. Und die Verkörperung der Liebe ist er. Das Kreuz ist das Symbol eigentlich der Liebe und nicht dieses. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Es ist kein Scheitern, das Kreuz. Mit Ostern bleibt die Liebe bestehen. Es ist der Sieg der Liebe. Weiter geht es in Paulus' Brief mit »Niemals wird die Liebe vergehen«. Prophetische Eingebungen hören einmal auf, das Reden in Sprachen wird verstummen, auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unser Erkenntnisstückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei, so sagt Paulus. Also alles hört auf, was hier auf der Erde uns doch auch so wichtig ist. Prophetie, Sprachengebet, Predigen, Erkenntnis, alles hört auf. Im Himmel brauchen wir das nicht mehr. Hier auf der Erde ist Evangelisation, Predigen, Gaben einsetzen und sie zu entfalten absolut nötig und auch so gedacht. Aber das Stückwerk auf dieser Erde hat seine Zeit. Und weiter sagt Paulus, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Was uns als Kind wichtig war, vergeht. So ein kleines Stückchen Holz kann in der Fantasie eines Kindes ganz locker zum Rennwagen werden. Im Spiel lässt sich der Beruf des Flugkapitäns so leicht nachahmen oder der des Busfahrers. Aber ein Erwachsener, wenn er dann wirklich da an der Stelle sitzt, der legt alles von dieser Fantasie oder von dieser Leichtigkeit ab. Ihm stellt sich dann die Wirklichkeit sehr real dar. Ebenso wird sich auch unsere derzeitige Erkenntnis ändern und der Unterschied wird im Himmel sichtbar werden. Und wie heißt es bei Paulus weiter? Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem ganz trüben Spiegel. Aber dann schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen. Dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns schon jetzt kennt. Paulus verwendet hier das Bild von einem dunklen Spiegel. Der verdunkelte Spiegel lässt den Himmel nur so ein bisschen, so undeutlich und verschwommen erkennen. Das Reich Gottes ist uns in seiner Gänze verhüllt. Manchmal, da lichtet sich dieser dunkle Spiegel an kleinen Stellen. Und das Gute wird sichtbar, wie ich das erleben durfte und euch vorhin geschildert habe. Manchmal erkennen wir es in der Gemeinde an gelingenden Beziehungen, an der gelebten Liebe untereinander. Das sind die beglückendsten Momente, finde ich, die ein Mensch auf Erden erlebt, wenn das gelingt. Aber dann wieder verdunkelt sich der Spiegel ein bisschen und lässt keine klare Sicht mehr zu. Unsere Erkenntnis wird wieder unvollkommen und Stückwerk, bis der dunkle Spiegel dann eines Tages weggenommen wird. Und was sagt Paulus? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Warum erwähnt er die Liebe als die größte von allen, die am Ende dieses Kapitels nochmal? Glaube, Hoffnung sind nicht minder wichtig. Sie sind doch lebensnotwendig. Ohne Glauben und Vertrauen, dass ich gehalten und getragen werde, kann ich doch gar nicht leben. Wenn ich meinen Glauben verliere, bin ich doch in meiner ganzen Existenz bedroht. Ohne Hoffnung, dass ich eine Zukunft habe, kann ich nicht sein. Glaube und Hoffnung gehören zu den Grundpfeilern meiner Existenz. Ohne Glauben und Hoffnung sind wir gar nicht lebensfähig. Jeder. Warum aber ist die Liebe größer als Glaube und Hoffnung? Weil Glaube und Hoffnung ein Ende haben. Die Liebe aber nicht. Die Liebe bleibt. Wenn das Reich Gottes anbricht, sind Glaube und Hoffnung überflüssig geworden. Auf dieser Erde leben wir im Glauben. Aber im Himmel, da schauen wir die Herrlichkeit Gottes. Auf Erden leben wir in der Hoffnung. Im Himmel hat sich die Hoffnung dann erfüllt. Die Liebe aber besteht im Himmel und auf Erden. Auf Erden ist die Liebe trotz aller Gewalt und Bosheit immer wieder erfahrbar. Und das ist so schön. Und im Himmel sowieso. Noch sind wir nicht im Himmel, noch sind wir auf der Erde. Gerade jetzt, wo so viel in aller Welt, in Europa passiert, sehnen wir uns manchmal doch extrem nach Frieden und Gottes Eingreifen und dass dieses Bild jetzt schon ein bisschen Wirklichkeit wird. Am Ende wird also das Wesentliche im Leben nochmal erneut hervorgehoben. Die Liebe, die Paulus hier beschreibt, bietet Perspektiven, die dann greifen, wenn die Anfangseuphorie verflogen und der Alltag eingekehrt ist. In Liebesbeziehungen oder in all den anderen Projekten, bei denen Menschen das Leben in Gemeinschaft wagen. Die Liebe verändert immer das Wie, wie ich lebe, wie ich rede, wie ich mit anderen oder mit mir selbst umgehe. Und dieses Wie wird von der Liebe bestimmt. Oder auch nicht. Und so wünsche ich uns allen, dass wir auf unseren vielen verschiedenen Wegen die Gelegenheit wahrnehmen, Liebe zu üben, auf dass wir immer geübter werden. Für mich ist die Gemeinde ein Ort, wo ich Liebe, das Wie weiter üben und lernen kann. Und dazu brauchen wir einander, das geht nicht allein. Und wenn ihr alles vergesst, was bisher gesagt wurde, behaltet das eine, das Wichtigste, das Letzte, was ich jetzt noch sage. Das, was wir hier an Liebe lernen, ist nicht umsonst. Das nehmen wir mit, in den Himmel. Dort wird unsere Liebe vollendet. Dort hat sie Bestand. Alles andere bleibt zurück. Aber die Liebe, das ist das, was Bestand hat. Und was bleibt? Das ist das Wesentlichste. Amen.